sobald man sich darauf einlässt, ist es ein ganz besonderes Hörerlebnis, das ich so aus keinem anderen Podcast kenne.
Es machen so viele ganz genau so. Ich kann es nicht mehr hören.
Aber ich hatte einfach so viele Abschaltimpulse gehabt. Also ich hätte nicht in die zweite Folge zum Beispiel reingeschaltet.
Und für mich ist dieser Podcast irgendwie ein guter Reminder daran, dass es sich manchmal lohnt, den Menschen, von denen wir da erzählen, einfach Luft zu geben und Raum zu geben.
Das ist so eine von mehreren Stellen in diesem Podcast, in dem ich echt einen Kloß im Hals hatte.
Ich habe das Gefühl, das ist genau so ein Podcast, den ich jetzt gerade brauche.
Deutschlandfunk Kultur über Podcast.
Hallo, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe über Podcast. Mein Name ist Mark Herbstreut und mit unserem Podcast-KritikerInnen-Trio schauen wir heute wieder auf ein paar spannende Sachen, die gerade rausgekommen sind oder die man generell vielleicht einfach mal gehört haben sollte. Wir reden heute über Podcasts, über gute Gespräche, über Podcasts, über Spionage und übers Sprechen über Serien. Und mit dabei ist heute meine Kollegin Caroline Scher vom Deutschlandradio. Da ist sie Podcast-Expertin, Podcast-Strategin. Und es gibt, glaube ich, keinen Menschen, mit dem ich lieber über Podcasts spreche, weil sie immer interessante Analysen zu den Podcasts hat und auch ganz oft Blickwinkel auf Podcasts, die ich so noch nicht hatte. Hallo Caroline.
Hallo.
Und dann ist noch mit dabei Lea Utz, Podcast-Redakteurin beim Bayerischen Rundfunk. Hallo Lea.
Hallo, ich freue mich. Danke für die Einladung.
Sehr gern. Wir haben dich.
Du bist sehr reizend, Mike. Ich wollte jetzt nicht so, das macht man ja beim Radio nicht, ne? So zwischenquatschen. Aber im Podcast darf man das ja. Danke.
Ja, nichts zu danken. Es war alles ehrlich gemeint. Und Lea, wir freuen uns natürlich auch sehr, dass du da bist, weil wir alle, muss ich vielleicht schon mal vorweg schicken, kleines Spoiler, wir sind sehr große Fans von deinem Podcast Telephobia. Dieser eine Anruf, von dem ist gerade die zweite Staffel gestartet und wir haben die erste Staffel besprochen damals hier in Überpodcast und waren alle sehr begeistert und waren natürlich auch sehr gespannt, ob die zweite Staffel genauso gut wird wie die erste und ich hatte mich gefragt, hast du den Druck gefühlt der zweiten Staffel?
Schon ein bisschen, aber es hatte auch Vorteile. Also zum einen haben sich jetzt halt auch Leute bei uns gemeldet, die mit mir zusammen diese Anrufe machen wollten. Und die hatten dann schon mal so ein Grundvertrauen, glaube ich, nachdem sie die erste Staffel gehört haben. Aber klar, ich habe den Druck schon gespürt, ja.
Das war tatsächlich auch was wir uns damals gefragt haben, wie schwer oder wie einfach es war, Leute für dieses Konzept zu gewinnen. Also das Konzept ist, du hilfst den Menschen dabei, Anrufe zu machen, auf die sie keinen Bock haben, vor denen sie Angst haben, die sie schon irgendwie Jahre, Jahrzehnte vor sich herschieben. Und damals war so ein bisschen das Gefühl, du hast schon auch einige Leute dabei gehabt, die du schon kanntest. Ich glaube, das macht dann auch dieses sehr, sehr Intime und Persönliche, was in diesem Podcast drin ist, für diese Menschen auch ein bisschen einfacher. Jetzt hast du also noch mehr Leute, von denen du vorher gar nichts wusstest im Podcast.
Genau, also in der ersten Staffel, das stimmt, da mussten wir in alle Richtungen suchen sozusagen. Da haben wir voll auch um Ecken in unserem Bekanntenkreis gefischt. Wir haben aber zum Beispiel auch Leute auf der Straße relativ random angesprochen. Da ist auch eine Folge bei rumgekommen, die zweite mit Erika, der älteren Dame. Und diesmal hatten wir es jetzt ein bisschen leichter, weil sich tatsächlich Leute aus unserer Community bei uns gemeldet haben mit ihren eigenen Geschichten. Und das war wahnsinnig spannend, die dann zu treffen und ihre Geschichten zu hören. Also der Großteil der Folgen aus der Staffel ist ProtagonistInnen, die sich jetzt nach der ersten Staffel bei uns gemeldet haben.
Und wenn man Telephobia nicht kennt, lass uns mal kurz reinhören in einen Ausschnitt aus einer der ersten Folgen. Und zwar jetzt von der zweiten Staffel die Folge mit Cindy, damit man so ein bisschen weiß, wie das dann auch klingt, wenn du mit diesen Menschen sie vorbereitest auf die Telefonanrufe und eben auch ihre Geschichten erzählst.
Cindy muss Björn anrufen. Ihren Schluss per SMS und dann nie mehr was gehört, Ex. Wie unangenehm ist der Anruf auf einer Skala von 1 bis 10?
Ich würde fast sagen 8.
Ich würde fast sagen 8000. Skala explodiert. Aber Cindy ist kein Mensch, der übertreibt. Und dieser Anruf eine ernste Angelegenheit. Das Ding ist, es geht dabei nicht wirklich um Björn. Das hier ist keine Liebesgeschichte, zumindest nicht so eine. Für Cindy geht es um was ganz anderes. Ihr Ex-Freund hat vielleicht etwas, das ihr gehört. So wertvoll, dass Cindy es unbedingt zurück will. Ein Schatz aus ihrer Kindheit.
wie in der ersten Staffel sehr, sehr schön erzählt von dir. Lea, Caroline, kanntest du Telephobia schon?
Total, war auch Fan. Und ich muss sagen, ich war ganz, ganz gespannt, Lea, wie ihr, glaube ich, auch mit diesem Druck umgeht, den man für so eine zweite Staffel automatisch empfindet. Ich glaube, es ist jetzt, also man braucht dich gar nicht mehr loben, weil das ist schon so viel getan worden, weil du einfach so eine unfassbar tolle Art hast, mit den Menschen zu reden und sie aufzuschließen und dann aber so unglaublich spannend, brutal mit dir in den Sprechertexten manchmal selbst umgehst, weil du im allerbesten Fall, finde ich, so ein Menschenfreund bist und das hört man dir so an. Also diese Geschichten, die dir da erzählt werden, die ownst du, um da mal so ein schönes englisches Wort zu benutzen. Und dann habt ihr das, finde ich, auch so wahnsinnig mutig und schön produziert. Und was mir an Cindy und an dieser Geschichte so wahnsinnig gut gefällt, ist, dass es endlich mal eine gut erzählte ostdeutsche Geschichte ist, wo es tatsächlich darum geht, mal zu erzählen, wie war das denn eigentlich, als Kind oder Jugendliche aufzuwachsen in einer Generation, wo die Eltern nach der Wende wirklich völlig K.O. waren und völlig emotional so daneben, dass eigentlich diese Kinder sich so eine eigene Bubble aufbauen mussten, teilweise eben in Jugendclubs und so angewiesen waren, in diesem Fall von Cindy, sich eine eigene Geschichte als Manga-Figur auszudenken. Und jetzt, das darf man vielleicht verraten, fehlt ihr nun dieses Buch, was sie bei ihrem Ex-Freund gelassen hat. Und ihr versucht, das wiederzubekommen. Und wie ihr dann die Geschichte dreht und daraus noch viel mehr macht als diese Geschichte, das hat mich sehr berührt. Und da leitet sich für mich aber eine Frage ab. Und zwar, wie Happy End getrieben ist man denn bei Telephobia? Weil ich habe das Gefühl, ihr wollt die Leute, mit denen ihr da sprecht, aber auch die Hörer schon auch immer mit einem guten Grundgefühl rausschicken. Ne? Und das stelle ich mir oft gar nicht so leicht vor, weil diese Telefongespräche sind oft nicht einfach und sie haben oft auch ja nicht das zum Ergebnis, was man hören will.
Das stimmt, das ist eine Herausforderung für dich. Erstmal vielen Dank, also ich freue mich voll, dass ihr so gerne gehört habt und dass ihr wieder reingehört habt. Ich liebe die Cindy-Geschichte auch einfach, weil es eine Geschichte über eine Freundschaft ist. Also es sieht am Anfang kurz so aus wie eine Liebesgeschichte, aber es ist eigentlich eine Geschichte über eine Freundschaft zwischen zwei Mädchen und später dann zwischen zwei Frauen. Und es stimmt schon, dass wir versuchen, aus jeder Folge rauszugehen mit so einem Gefühl von Closure vielleicht oder mit irgendwas, das man für sich selbst mitnehmen kann. Und es ist häufig gar nicht so leicht, das zu finden. Also in Cindys Fall sind wir da ein bisschen kreativ geworden, haben uns am Ende selbst eine kleine Überraschung noch für sie ausgedacht. Aber manchmal gehe ich auch aus diesen Anrufen raus und bin so, und wie erzähle ich diese Geschichte jetzt zu Ende? Und zum Teil löse ich das dann so, dass ich einfach mit ein bisschen Abstand nochmal mit den ProtagonistInnen spreche oder halt auch für mich selbst nochmal überlege, gibt es da noch irgendeine tiefere Wahrheit oder irgendwas, was wir alle irgendwie aus dieser Geschichte rausziehen können, was man da noch an den Schluss stellen kann. Aber ja, die Enden sind schwer zu schreiben auch. Ja.
Ja, das Ende ist irgendwie immer das Schwerste, das Ende und die Überschrift. Gab es denn auch eine Folge, wo ihr dann irgendwann gesagt habt, so, nee, das müssen wir abbrechen, das wird so nichts? Oder diese Geschichte, die wir erzählen wollten, die hat so nicht funktioniert?
Das passiert immer wieder. Also das liegt auch so ein bisschen im Format selbst, glaube ich. Also was eigentlich noch nie passiert ist, ist, dass wir tatsächlich einen Anruf aufgezeichnet haben und dann nichts mehr aus der Geschichte machen konnten. Aber was halt sehr häufig passiert ist, dass die andere Seite einfach gar nicht mitmacht. Also dass ich zum Beispiel schon länger mit Anruferinnen und Anrufern spreche, die gerne jemanden erreichen möchten und die andere Person sagt dann aber, nö, möchte ich nicht oder möchte ich aber auf keinen Fall in einem Podcast. Und das ist dann häufig der Zeitpunkt, wo die Geschichten dann scheitern.
Ich finde auch eine Stärke von Telephobia ist dieses Drumherum. Also als ich damals das Konzept gelesen habe, dachte ich, also super spannend, Leuten bei diesem Anruf zu helfen, den die so vor sich herschieben, weil man es auch vielleicht selber so ein bisschen kannte. Und dachte dann aber, okay, könnte sein, das werden sehr, sehr kurze Folgen. Mhm. Aber was ihr einfach sehr schön macht, ist diese größere Geschichte noch drumherum zu erzählen und auch diese Leute extrem schön zu porträtieren und einfühlsam. Und ich finde, das passt extrem gut zu diesem Podcast, den du mitgebracht hast, den du vorstellen möchtest, weil da dieses intime, persönliche, einfühlsame Erzählen einfach vorne und hinten überall nur so rausquillt aus diesem Podcast und einfach so extrem gut gemacht ist, dass diese Podcast ja nicht umsonst ständig auf irgendwelchen Jahresbestenlisten auftaucht und auch den Peabody Award, also diesen sehr, sehr wichtigen Journalismus Award gewonnen hat für eine Folge. Es geht um Rumble Strip von Erika Heilmann. Den Preis, den Peabody Award, hat sie gewonnen für die Folge Finn and the Bell, die du uns auch vorgeschlagen hattest. Also eine dieser Muss-Folgen aus diesem Podcast. Vielleicht kannst du mal kurz die Geschichte dieser Folge erzählen.
Ja, voll gerne. Also es gibt irgendwie so Podcasts, die hört man und findet sie wahnsinnig spannend und hat voll die schöne Hörerfahrung. Und in dem, also es gibt auch Podcasts, die einen, wo man fast das Gefühl hat, die lassen einen so ein bisschen verändert zurück. Es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber in dem Fall ging mir das so. Bei Finn and the Bell, diese Rumblestrip-Folge, da geht es um einen Suizid. Also es ist eigentlich ein super hartes Thema, ein Teenager, der sich das Leben nimmt, der auch aus dieser Community in Vermont kommt, die Erika Hallman, die Podcasterin, in ihrem Podcast porträtiert. Und es ist aber eigentlich keine Geschichte darüber, warum er sich das Leben genommen hat, sondern es ist vielmehr ein ganz leises und sehr eindrückliches Porträt einer Kleinstadt, von einem kleinen Ort, der trauert und von diesen Menschen, die da trauern. Und wir begegnen nach und nach quasi den Menschen, die Finn gekannt hat. Wir treffen seine Mutter, seinen besten Freund, seinen Schulleiter. Und es ist im besten Sinne nicht nur eine Geschichte über den Tod, sondern auch eine über das Leben. Und Erika Hallman schafft es irgendwie, diesen Bogen hinzukriegen. Und sie erzählt es ganz behutsam. Also das faltet sich so ganz langsam auf. Und was ich generell einfach sehr schätze an ihrer Erzählweise ist, dass sie ihre ProtagonistInnen eigentlich nie in so ein enges Storytelling-Korsett, in so ein enges narratives Korsett zwängt, sondern sie lässt die Menschen, mit denen sie spricht, richtig atmen. Sie hört denen richtig zu. Sie erzählt eigentlich sehr zurückgenommen, an manchen Stellen fast sachlich, aber immer wahnsinnig einfühlsam. Und ja, am Ende passieren dann immer wieder so Momente, die mich fast entwaffnet zurücklassen, weil man für einen kurzen Moment einem Menschen einfach so wahnsinnig nahe kommt. Und das finde ich wahnsinnig spannend an der Art und Weise, wie sie erzählt.
Es gibt da so einen Part in Finn and the Bell, der das, glaube ich, ganz schön illustriert, was du eben meintest, dieses leise Erzählen, dieses den Menschen nahe kommen, auch nicht in so ein Korsett zwängen. Es gibt so eine Passage, da spricht die Mutter von Finn, der den Suizid begangen hat, spricht darüber, wie er und sein Bruder immer Baseball im Garten geübt haben. Und da hören wir mal kurz rein.
Lyle and Finn would every day for hours. That was the sound of summer, was like the sound of a ball getting into a glove. Come on, Lyle, like, let's go outside. And I find baseballs in the yard, you know, in the field all the time still. Because before we had the sheep, the grass would just get too big and they'd lose them. The ball, that sound. I give just about anything in the world to hear that. Yeah.
Das ist so eine von mehreren Stellen in diesem Podcast, in dem ich echt einen Kloß im Hals hatte, weil es wirklich so krass erzählt ist und auch diese Menschen, sie es ja auch schafft, dass diese Menschen so wahnsinnig offen zu ihr sind und ihre Trauer auch einfach brutal artikulieren können. Also das finde ich immer faszinierend.
Ich würde das sogar zuspitzen, Mike. Also ich finde, dass es ganz, ganz wenig Menschen gibt, die schaffen, so persönliche Geschichten auch so persönlich zu erzählen, ohne sich selbst ins Zentrum zu stellen.
Hm. Ja.
Weil es eben so scheinbar gewöhnliche Menschen sind, denen das passiert ist. Und dadurch, finde ich, ist das so ein Podcast, der dieses absolute Anti-Expertentum als Kernessenz hat und dadurch so dieses offener Kanal, ne? Es ist Rotlicht für alle. Aber da gibt's halt diese eine Frau, die versteht die Geschichte und die versteht die Geschichte zu erzählen. Und da ist sie einfach wirklich, finde ich, Erika Hallman eine Göttin in diesem amerikanischen Storytelling-Element, get the people in the place where they feel it. Und das ist es. Also mir ging's genauso und ich würde dieses Kloß im Hals Also für mich war das körperlich so intensiv, das zu hören, dass ich das Transkript mitgelesen habe, weil ich mich nicht, also ich konnte mich nicht darauf einlassen, es nur zu hören und so überrascht zu werden von dem, was kommt. Also ich habe immer so gefühlt, so mit einer halben Sekunde versetztes Wort schon gelesen, und es ist mir noch nie passiert bei einem Podcast vorher, dass ich explizit gucke, gibt es das Transkript, weil es so intens ist, dass ich das gar nicht aushalten kann. Und das Schöne ist aber, das ist ja gar nicht bei jeder Podcast-Folge so, die sie macht. Sie hat ja auch eine unglaubliche Diversität in den Themen, die sie angeht, aber eben immer so dieser Klang, als würde sie selbst eben in einem Schrank sitzen. Ich habe gar nicht rausgefunden, ob sie wirklich in einem Schrank aufnimmt, aber es klingt mitunter eben so. Und dadurch diese Intensität, die, egal welches Thema sie eigentlich anpackt, entsteht, das ist unglaublich packend. Und da denkt man so, ja, I get it. So Podcast of the Year vom New Yorker 2020 von The Atlantic und so. Ja, I get it. Auf jeden Fall, klar.
Ist natürlich auch interessant, eben diese Bandbreite, die sie hat. Die Podcasts haben total unterschiedliche Längen, kommen total unregelmäßig raus. Also da merkt man, jemand nimmt sich extrem viel Zeit für diese Sache, hebt das wirklich auf so eine Kunstebene fast schon, dieses Gespräch ja eigentlich, was es ist. Also sie spricht mit Leuten über Themen, montiert das aber so wahnsinnig gut und auch eben so unterschiedlich. Also eine andere Folge, da geht es darum, dass sie eigentlich so ein bisschen struggelt, jetzt 50 zu werden und gerne einen ihrer Lieblingssongs, Total Eclipse of the Heart, aufnehmen würde. Und es ist so eine Mischung aus diesen Aufnahmen mit Freunden und gleichzeitig, wie sie mit Freunden darüber spricht, übers Altern. Und das ist auch sehr eindrucksvoll. Wir hören da auch mal kurz rein.
Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around.
Erica, your accent, you're doing a weird accent that you don't do in the rest of the album.
You kind of went neighbor.
It sounds like you are suddenly on like Hee Haw.
In a good way.
I mean, I do think a lot lately about dying and about whether how to get off the boat when I'm ready, whether that's something that can be done gracefully, and how would that look?
It's going to be bad and it's going to hurt.
Do you think about
it? It's going to suck. I think about it all the time, yeah.
What do you think when you think about it?
Well, yeah, I want to have a noble death or an honorable death or, you know, a good death. I'd rather go quickly and without crying for my mother. I'd rather not do it like that.
Wahnsinnige Transition zwischen diesem, wir machen Quatsch, nehmen so einen Song auf und was denkst du über den Tod eigentlich? Aber so wie sie es macht, funktioniert es total gut und ist irgendwie entwaffnend.
Ja, und diese Kraft der guten Geschichte durch O-Töne und eigentlich einem sparsam eingesetzten Sprechertext. Und dann diese, wie du es auch beschrieben hast, diese Baseball-Szene ist so krass, weil natürlich steht da nicht mehr ihr Sohn und spielt Baseball, ne? Also so, und sie geht damit so elegant um, dass einen das so erreicht. Also ich muss sagen, bei Finn and the Bell, vielleicht kann man das ja verraten, weil so viele vielleicht die Folge auch kennen, dass es ja auch darum geht, dass Finn immer den Traum hat, also dieser Junge, der sich das Leben genommen hat, dass es sozusagen eine Glocke gibt in seiner Stadt, die ihm verkündet, wenn besonders schöne Dinge passieren, zum Beispiel, dass, ich glaube, Footballteam gewinnt, ne? Ich glaube, es war ein Footballteam. Und ich fand das total interessant, weil man ahnt schon, es läuft darauf hinaus, dass man irgendwann diese Glocke hört. Aber man hört sie ganz am Ende so sparsam und so un-Hollywood-esque und so klein und minimalistisch, dass man denkt, sie versucht auch nicht, die Sounds als Effekthascherei zu nehmen.
Oh my God. Hi.
Und ich finde, das musst du erstmal schaffen. Also nicht sozusagen, dann gibt es noch das große Outro, sondern nein, es ist ein kurzer Glockenschlag und dann ist der Podcast zu Ende. Und das ist schon, also da habe ich irgendwie viel jetzt für mich mitgenommen, diese Feinfühligkeit mit Atmosphären umzugehen und wie man die setzen kann. Da kann man echt viel von ihr lernen, finde ich.
Total. Also ich mache auch manchmal die Erfahrung, dass ich Leuten diesen Podcast empfehle und die dann sagen, ich bin irgendwie nicht so richtig reingekommen, weil irgendwie die Folgen sehr unterschiedlich sind und weil das auch manchmal sehr, sehr langsam und fast fast behäbig ist und auch nicht alles unbedingt ausbuchstabiert wird, sondern so viel eben stehen bleibt in diesen Zwischenräumen, die sie aufmacht in ihrer Erzählung. Aber ich glaube, sobald man sich darauf einlässt, ist es ein ganz besonderes Hörerlebnis, das ich so aus keinem anderen Podcast kenne.
Worüber ich nachgedacht habe, als ich mir die Folgen angehört habe, es ist irgendwie für mich aber schon auch ein wahnsinnig amerikanischer Podcast. Ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, sowas in Deutschland würde nicht funktionieren, weil ich glaube, dass die Menschen dort ganz anders gewöhnt sind, ihre Geschichten zu erzählen, also auch in Medien zu erzählen und da eine viel größere Offenheit für haben. Also natürlich ist sie wahnsinnig gut drin, diesen Leuten das Gefühl zu geben, ihr könnt mir das erzählen und diese Leute dazu zu bringen, auch sich zu öffnen. Aber ich glaube, dass wir in Deutschland, ist meine These, fast unmöglich, weil wir eine ganz andere Medientradition haben. Also in den USA gibt es ja wirklich auch, sobald da ein Unfall ist oder so, stellen sich die Nachbarn auf die Straße und sagen so, ja, und erzählen so die Lebensgeschichte von diesem Typen und sowas. Und ich glaube, das funktioniert dort besser und würde hier nicht so gut funktionieren. Also meine steile These.
Eine super spannende These, weil ich musste tatsächlich nochmal nachgucken, was Rumble Strip eigentlich heißt. Und als ich dann feststellte, das ist der Rüttelstreifen auf der Straße, dachte ich, ja genau, das trifft sie ja auch in diesem Podcast. Sie rüttelt einen so durch, aber natürlich ist das getrieben durch diese Selbstnarrativierung der Geschichten und der Geschichtenerzähler. Und irgendwie, also ich meine, wir gucken ja auch immer so ein bisschen neidisch als deutsche Podcaster so in dieses amerikanische Storytelling rein. Und du hast schon recht, also diese Frage, wie gut kann ich Geschichten erzählen? Ich habe auch das Gefühl, das liegt mittlerweile in der DNA vieler Menschen, die da leben, sich selbst zu erzählen und Dinge so unglaublich packend erzählen zu können. Also auch die Mutter von Finn, da gab es ja jetzt, glaube ich, nochmal gerade so eine ganz frische Follow-up-Folge, wo sie jetzt nochmal zwei Jahre später getroffen hat, ne? Und in welchen Bildern die diese Trauer so beschreiben und schildern kann, ohne, glaube ich, dass sie das jetzt so total aus ihr rauslocken muss, sondern das kommt aus ihr, würde jetzt die These, die du hast, auf jeden Fall decken, Mike. Finde ich spannend.
Ich wäre mir gar nicht so sicher. Also ich glaube auch, dass es schwieriger ist, solche Menschen zu finden. Aber in Ansätzen habe ich das auch schon so erlebt, glaube ich. Also es gibt einfach manche Menschen auch hier bei uns, die warten eigentlich darauf, dass jemand kommt und mal fragt. Also ist eine interessante Frage, aber ich halte das nicht für unmöglich, sowas Ähnliches auch hier herzustellen.
Gute Überleitung. Hast du eigentlich, also es ist total witzig, wenn man das so miteinander einherbringt, also wenn man erst Telephobia nochmal hört und dann Rumble Strip und auch weiß, du magst den Podcast, fühlst du dich schon inspiriert von dem Podcast?
Ich fühle mich wahnsinnig inspiriert von dem Podcast. Ich weiß gar nicht, ob ich mir so konkrete Sachen abgeschaut habe, aber was ich auf jeden Fall halt mitnehme, so für die Gespräche, die ich mit Menschen führe, dass so dieses Raumgeben halt ein wahnsinnig effektives Mittel ist. Also ich habe selten so einen Fragenkatalog dabei oder so. Also zu versuchen, da irgendwie ein echtes Gespräch entstehen zu lassen und dann einfach immer ganz viel warten und in die Stille reingehen, bis die Person dann doch nochmal einen Gedanken hat und was sagt. Also das ist, glaube ich, schon was, wo mich Rumble Strip total inspiriert. Und ich finde, wenn ich mich jetzt so in der deutschen Podcast-Landschaft so umschaue, dann habe ich das Gefühl, wir sind jetzt echt ganz gut darin geworden, irgendwie größere Recherchen seriell zu erzählen. Und wir wissen, wie wir Spannung aufbauen und teasen und Cliffhangern und so. Und für mich ist dieser Podcast irgendwie ein guter Reminder daran, dass es wichtig ist, dieses Korsett nicht zu eng werden zu lassen, sozusagen. Dass es sich manchmal lohnt, den Menschen, von denen wir da erzählen, einfach Luft zu geben und Raum zu geben und diese Zwischentöne irgendwie zuzulassen, die eigentlich automatisch passieren, weil so sind Menschen halt.
Caroline hat einen Podcast mitgebracht. Da dachte ich erst so, oha, ein Rewatch-Podcast von einer Serie, von der ich einmal eine Folge geguckt habe und dann abgebrochen habe, weil es mich irgendwie nicht so richtig gepackt hat. Fand ich ein spannendes Experiment, mir den dann auch nochmal anzuhören und auch in dieser Tiefe. Es geht um That Was Us.
The Pearson story may have ended after 6 seasons, but our stories continue on.
Sibling rivalries, body issues, marriage, divorce, adoption, love, blending families, terminal illness, death, miscarriage, racism, and substance abuse are right here in our backyard.
Just as they were for the Pearsons. So we want to really dig in and dig deep.
Break down each episode. We'll bring on some very special and familiar guests. Spotlight our favorite people.
You. which means fan segments and have the tough conversations, which will hopefully lead to some collective healing along the way.
I'm Mandy Moore.
I am Chris Sullivan.
And I am Sterling Brown.
You guys ready?
Let's do it.
Let's go.
Der Rewatch-Podcast von This Is Us, eine Serie, die lief von wann bis wann, Caroline?
Oh, du bist ja jetzt gemein. Ich kann dir quasi genau sagen, wie viele Viewer der Pilot hat, und ich kann dir auch sagen, 6 Staffeln, 106 Episoden. Aber also das google ich jetzt hier nochmal, weißt du? Nein, also ich kann es dir nicht so genau sagen, aber vorpandemisch auf jeden Fall, das ist total wichtig. Mhm. Also vor der Pandemie stattgefundene amerikanische Serie, die in mehreren Zeitebenen erzählt wird und die folgt eben dem Leben dreier Personen, nämlich Geschwister, die logisch, aber eigentlich auch nicht logisch, am gleichen Tag geboren worden sind und ihren Eltern über verschiedene Zeitebenen in den USA und bringt halt die ganz großen Themen, also von Rassismus, Bodyshaming, Geschwisterrivalität, auf eine sehr emotionale, sehr kluge Art und Weise auf den Punkt. Ich würde fast sagen, es ist diese Familie, um die es da geht, ist neben den Gallaghers von Shameless meine Lieblings-Serienfamilie und da gab es eben unglaublich viele Staffeln und dieser Pilot war damals so erfolgreich, dass eben immer weitergemacht wurde. Und diese Serie hat tatsächlich den Tissue Tuesday ausgelöst, weil diese Serie eben immer am Dienstag gezeigt wurde und man wusste, alle kommen da zusammen und weinen, weil es so schön und so traurig ist. Und deswegen bin ich ja fast ausgeflippt, als ich gesehen habe, jetzt gibt es so einen Rewatch-Podcast, wo wirklich drei der Hauptdarsteller, nämlich Mandy Moore, Sterling K. Brown und Chris Sullivan, quasi jede Folge nochmal besprechen wollen. Und das ist aber überhaupt nicht trashig, wie man vermuten könnte, sondern genau das, sie versuchen so diese menschlichen Momente, die da drin waren, so rauszuheben. Und weshalb ich das so wahnsinnig spannend finde, ist, ich war immer so traurig bei Sex and the City, dass am Ende alle die echte Samantha gehasst haben und am Ende waren die alle keine Freunde. Und hier bei This Is Us und diesem Transition in That Was Us stellst du dann plötzlich fest, nee, diese ganze Liebe und Leidenschaft dieser Filmfamilie, die besteht auch im echten Leben. Wie cool ist das denn? Und dann löst das in einem so ein ganz krasses Fandom aus. Also so ging es mir.
Ich hatte am Anfang so ein bisschen die Sorge, also es geht natürlich sehr viel drum, sie erzählen, wie toll die Serie ist und sie erzählen, wie aufregend es für sie war, da mitzumachen und sowas. Und im Lauf der Folge kam dann aber doch, was total für mich, auch hier als jemand, der die Serie nicht gesehen hat, was total interessant ist, wenn es nämlich drum geht, was für eine Message diese Serie hat. Und wenn sie auch nochmal so reflektieren, warum war die so erfolgreich? Es gibt da so einen Part, den ich besonders eindrücklich fand. Und da ging es darum, dass die Serie es auch geschafft hat, so was Tröstendes zu haben. Wir hören mal kurz rein. Es geht in dieser Szene darum, dass einer der Charaktere eigentlich ins Krankenhaus geht und denkt, seine Frau hat Drillinge bekommen. Aber eins der Kinder, das ist gestorben. Und der Arzt in diesem Krankenhaus, der kommt dann zu diesem Charakter und hat ein paar tröstende Worte für ihn.
This is like the essential, the quintessential act of care. Mm-hmm. Like, can an old man offer you some words here? And he talks about how he lost his first child. Mm-hmm. And one of the reasons why he became a doctor said, hopefully, no, I can save more babies than what I lose, mm-hmm. right? And said, you walked in here with this intention of walking out with three kids. It may not look the way that you originally thought that it would, but it doesn't mean that that still can't be the case. And that's such an interesting, yeah. At one point, I think you, Rebecca, as Mandy, Rebecca says something about, or is it you or are you quoting it? That until the day is over, it can always be known for something else.
Yeah.
You know what I'm talking
something
about?
Something later, in later seasons.
It's
yeah.
later seasons. Yeah. But like, it's sort of like the callback to it is like in the pilot. Mm-hmm. That like, this does not have to be the end of your story. Tragedy is a part of your story. Mm-hmm. It does not have to be the defining
part, yeah.
part of your story.
Right. Yeah.
Right? And I think that's the... What the show is capable of, if you're able to stick with it and you're ready for it, is that while it takes you through something, it can unburden you.
Yes.
It can lighten mm-hmm. your load if you sit with it. I think that's also something that what people were responding to in real time is that it took them through so much, but they left it kind of...
Yeah, lighter.
A little lighter.
Yeah.
Das fand ich irgendwie sehr schön und hat mich tatsächlich mittlerweile fast dazu gebracht, dass ich mir die Serie nochmal anschauen würde.
Mir geht's ganz genauso. Also ich war auch am Anfang ein bisschen skeptisch, hatte noch gar nichts gesehen von This Is Us, hab dann eine Episode geguckt, jetzt in Vorbereitung auch auf unser Gespräch, und war nach einer Episode so, weiß jetzt nicht, ob ich weitergucken würde. Und mir ging's dann auch so mit dem Podcast. Ich glaube, warum er so gut funktioniert, ist, dass man einfach das Gefühl hat, diese drei SchauspielerInnen sind selber Riesenfans der Show. Und zwar nicht nur, weil sie da selber mitspielen, sondern die sind selber ergriffen von dem, was da passiert und von den Themen, die da verhandelt werden. Und diese Begeisterung transportiert sich einfach wahnsinnig gut. Also ich habe nach dem Hören gedacht, wenn es zu Fleabag oder zu meinen Lieblingsserien diesen Podcast gäbe, ich würde 100.000 Minuten davon hören.
Mhm. Na, und die Serie ist, also für mich ist die so ein bisschen damals, als ich die geguckt habe, gewesen wie so ein Schaumbad nach so einer Schlammschlacht des Alltags. Ne? Also, und der Podcast ist das jetzt auch. Also das ist wirklich jetzt wie so ein Guilty Pleasure. Mir geht da so das Herz auf, weil er so ehrlich ist und eben gerade die Themen auch heute nochmal anpackt, viele Jahre später, nach so einer, finde ich, von der Pandemie ja auch deutlich veränderten Gesellschaft in der politisch total anderen Lage. Und dieses, worum geht's im Leben eigentlich? Ne? Und das ist vielleicht auch ein bisschen pathetisch, aber ich habe das Gefühl, das ist genau so ein Podcast, den ich jetzt gerade brauche. So, und das habe ich sehr, 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 sehr selten. Ich höre die meisten Podcasts aus auch Lust, aber natürlich auch ganz viel so aus meinem Arbeitsethos heraus. Aber das ist so ein Podcast, wo ich dachte, den brauche ich jetzt. Für mich persönlich brauche ich diesen Podcast gerade. Und es gibt dann eben in den Folgen ja auch, versuchen sie ja Motive der Serie und so rauszuarbeiten. Und es gibt ein Motiv, wo die quasi immer wieder in der Serie landen, nämlich an so einem Freibadpool.
A lot of days at the pool.
I was about to say, rewatching this episode, I was like, wow, had I known then what I know now, how much time we as a collective Pearson family were going to spend at this pool.
Yeah.
Even in the final season, like there was so, we went back to this pool many a time.
Did, yeah.
It was in Long Beach. It was a trek.
Yes.
Yeah. Yeah. We spent a lot of time there.
Und das ist so ein bisschen der Magic Spot, wo sie über die Jahre immer wieder zusammenkommen und an dem sich alles gesellschaftlich erzählen lässt. Also Geschwisterrivalität, Schönheitsideale zwischen Müttern und Vätern, ja, die Rolle von modernen Vätern, rassistische Anfeindung, ne? Also so gemobbt zu werden und selbst zu mobben, anders zu sein. Und deswegen ist das so menschelt das so wahnsinnig doll. Und da kriegt man eben durch diesen Podcast, finde ich, so einen Full-Circle-Moment hin, weil man eben feststellt, diese Themen haben die jetzt nicht nur als Schauspieler auf die Bühne gebracht, sondern die bewegen sie und sie bewegen auch ihre Fans. Und ich glaube, dass deshalb gibt es jetzt so viele Jahre später diesen Podcast, weil die so eine wahnsinnige Fan-Community und Base haben, die jetzt eben auf allen Ebenen bespielen mit diesem Podcast. Also wahnsinnig klug auch.
Ja, man kann ja sogar als Fan, wenn man von diesen Gefühlen total überwältigt wird, die man hat beim Gucken, kann man das quasi da so ein bisschen rauslassen und Dampf ablassen auf so eine Mailbox. Ich weiß nicht, Caroline, hast du schon angerufen?
Gute Idee, mache ich gleich.
Was ich aber an diesem Podcast auch sehr stark finde, also man hätte das auch einfach sehr, ich würde nicht sagen billig machen können, aber mit sich sehr einfach machen können. Hm. Aber sie haben da drei Leute hingesetzt, die extrem reflektiert sind, die auch quasi diese Folgen jetzt nochmal neu geguckt haben mit ganz anderen Augen und da auch selber so ein paar Erkenntnisse dann haben. Und ich finde das auch sehr schön artikulieren, vielleicht auch Sachen, die ihnen vorher gar nicht aufgefallen sind, aber die sehr, sehr viel nachdenken über diese Motive der Serie. Und da fand ich diese Passage auch sehr schön.
The thing that's interesting about all of these characters is that they are at the point in their life when they are entering the second half of their life.
Mm.
Something is happening that is, they've all developed themselves, they've developed their careers, their relationships, their egos, their whatever. And something is happening that is going to change everything, that is going to destroy the ego.
Yeah.
And rocket them into the second half of life.
That's a good point.
And that time in your life is very hard to navigate.
Yeah. Yeah.
Especially if you don't have guidance, if you don't have spiritual guidance, religion, friends, family, whatever the thing is. So on top of relating to the show because of family, the show offered solutions.
Sure.
Yeah.
The show offered answers.
Yeah.
On, because everyone looked at the Pearsons and was like, this is a perfect family. And I was like, what are you talking about?
Yeah.
There's addiction, there's anxiety, there's weight issues, there's food, there's infighting, there's this is on paper the most imperfect family that ever was.
Yeah.
But you relate to it.
Yeah.
Because something in it reminds you of your family. And yes, your family is also imperfect
Yeah.
But that's fine. But that's okay.
So it's not even like a solution necessarily, but it's like, oh, they're kind of like us. I'm not
this is
jacked
us.
Up.
Yes.
Like,
this is
you
us.
Know what I'm saying? Yeah.
Is the response the audience has when they watch the show.
Yes.
They turn and they go, this is us. This is us.
This is us.
Ich hatte beim Hören irgendwie das Gefühl, dass es ihnen in dem Moment aufgefallen. Hey, this is us. Das sollen die Leute sagen, wenn sie das gucken. Und das fand ich irgendwie einen sehr, sehr schönen Moment der Erkenntnis auch.
Ja, super. Total. Und die sind auch alle so bescheiden auf eine Art, finde ich. Also ich habe da nicht das Gefühl, dass es ihnen irgendwie darum geht, sich da jetzt selber in den Vordergrund zu stellen, sondern denen geht es wirklich einfach um diese Show, die sie so wahnsinnig feiern. Und kann mir sehr gut vorstellen, dass man da als Fan einfach so ein großes Gefühl der Zugehörigkeit dann hat, wenn man sich das anhört. Wie so eine warme Dusche oder so.
Also ich bin wirklich kurz davor, die Serie mal mir anzuschauen. Also Caroline, du hast es geschafft. Ich interessiere mich durch deinen Dank diesem Podcast für This Is Us.
Sehr gut. Schreibst du mir dann einfach auch immer zwischendurch so Nachrichten, wenn du den Kernmoment
der Staffel... Wenn ich total am Ende bin.
Wenn du total am Ende bist. Dann bin ich deine Schulter. Okay. Ich bin deine Hotline, okay?
Sehr gut, alles
ihr
klar.
Ihr hört euch dann irgendwann gegenseitig in dem Podcast, wenn ihr Teil von dem Community-Segment seid am Ende.
Sehr Stimmt, gut. Ja. Sehr und Lea kann uns dann helfen, wenn wir uns nicht trauen, auf diese Mailbox von Dead Was Us zu sprechen.
Absolut,
ja.
Absolut. Ich bin für euch da.
Full Circle, Leute. Full Circle. Ich sag's doch. Wahnsinn.
Dann machen wir weiter mit unserem letzten Podcast, den habe ich mitgebracht. Und zwar ist es ein mehr oder weniger True Crime Podcast. Er heißt Die Anschlags. Ist ein Podcast von WDR und NDR. Die drei JournalistInnen Manuel Bewarde, Palena Milling und Florian Flade. Die haben einen Podcast gemacht über ein russisches Spionagepärchen, das unter falschem Namen, der Name ist Anschlag, haben sie in Deutschland gelebt, sind 2011 festgenommen worden. Und es geht in diesem Podcast, geht es auch so ein bisschen darum, dass das, was man eigentlich mitdenkt, ja, damals ist das passiert, 2011 oder sowas, dass das auch heute noch brandaktuell ist, dass Russland gerade auch seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine immer noch so agiert, dass sie Menschen verpflanzt, die andere Identitäten annehmen in anderen Ländern und dort dann für sie spionieren. Und wir hören mal kurz rein.
Ich zeige Ihnen nur mal Fotos. Das ist der Herr, der hier gelebt hat.
Die Nachbarin, eine nette ältere Frau, betrachtet das Foto. Darauf zu sehen, Andreas Anschlag im Polohemd. Er ist groß, sein Haar ist grau und kurz geschnitten.
Den kennen Sie nicht.
Sie schüttelt den Kopf.
Und die Dame?
Hier.
Nebenan, in der 18.
Heidrun Anschlag ist eine recht kleine Frau, immer gut gekleidet. Sie hat schmale Augen, trägt die blonden Haare oft schulterlang.
Nein, die kenne ich nicht.
Gut, dann fragen wir einfach mal weiter.
Andreas Anschlag arbeitet in jenen Jahren als Verfahrensingenieur bei einem Automobilzulieferer in Bonn. Bruttogehalt 5.400 D-Mark. Heidrun Anschlag macht im offiziellen Teil ihres Lebens den Haushalt. Sie kümmert sich um die Erziehung der Tochter. Sie ist 7, als die Anschlags nach Meckenheim ziehen. Ja, man kann es wohl so sagen, das Kind macht die beiden im Grunde noch unauffälliger. Und darum geht es schließlich als Agent.
Ein idealer Spion ist ein unauffälliger Mensch. Jemand, der in der Masse untergeht.
Der Mann, den ihr hier hört, das ist ein echter Spion. Es war nicht so ganz leicht, mit ihm sprechen zu können. 4 Monate lang schreiben wir uns hin und her, dann sitzen wir mit ihm im Videocall. Sergei Schirnov ist einer der wenigen, der über seine Zeit beim russischen Geheimdienst spricht. Er hat über seine Zeit als Agent des KGB sogar ein Buch geschrieben und lebt heute im Exil, an einem unbekannten Ort in Frankreich. In Russland gilt er als Verräter.
Ich bin nicht unbedingt der allergrößte Fan von True Crime Storytelling Podcasts, aber ich finde, was dieser Podcast wahnsinnig gut macht, ist, also ganz viele Podcasts in diese Richtung, die hängen extrem an ihrer Recherche oder an den ProtagonistInnen. Und was der sehr gut macht, ich finde, der kriegt eine gute Mischung hin aus, wir folgen den Leuten bei dieser Recherche, wir folgen ihnen mit ihren ProtagonistInnen, aber immer dann für mich zumindest zu einem echt guten Zeitpunkt immer das Ganze weitet. Jemand reinholt, irgendwie einen Experten, eine Expertin. Und so eine bisschen größere Geschichte erzählt über die Spionage generell. Also man reist mit denen irgendwie quer durch Deutschland zu allen Orten, an denen die Anschlags gelebt haben. Und dann geht es auch mal nach Österreich, weil sie da ihre Dokumente ausgestellt gekriegt haben. Und man denkt sich irgendwie so in diesem Moment, muss ich jetzt auch noch mit denen nach Österreich und diesen Standesbeamten suchen, der das da gemacht hat. Aber in diesem Moment, wo es mir dann persönlich fast zu viel geworden wäre, wo sie dann an irgendwelchen Türen klingeln und sowas, kommt dann ein Experte rein, der total interessante Sachen erzählt über die Geschichte, warum Österreich so ein interessanter Ort ist für Geheimdienste und warum Wien so ein Drehkreuz geworden ist für Geheimdienste aus aller Welt.
Der Flughafen Wien zum Beispiel ist eine sehr gute Drehscheibe für Flüge in alle Welt. Die internationalen Organisationen natürlich sind ein sehr guter Jagdplatz für Informationen und so weiter. Das heißt, also, es gibt einfach so viele gute Standortfaktoren, die Spionage in Österreich sehr erträglich machen.
Dadurch wird Wien im Kalten Krieg zum Spielplatz der Spione. Manche sagen, das ist noch heute so. Dazu erzählen wir euch in einer späteren Folge mehr. Jetzt bleiben wir aber erstmal in den 80er Jahren. Besonders die Russen wissen damals die Vorteile Österreichs zu schätzen.
So wie es auch der KGB-Chef damals gesagt hat, indem er gesagt hat, also Österreich ist ein guter Ort für die Arbeit. Das betrifft zum Beispiel auch, dass die Spionageabwehr ist relativ schwach ausgeprägt hierzulande.
Ein ziemlich guter Ort also, auch dafür, Spione mit Papieren auszustatten. Spione wie die Anschlags. Zurück in dem kleinen Ort im Burgenland. Manuel und Katja stehen jetzt vor dem Rathaus, wo damals der Staatsbürgerschaftsnachweis für Heidrun Anschlag ausgestellt wurde.
Da nehme ich dann für mich auch so einen Mehrwert mit, der darüber hinausgeht, über dieses pure, oh, wir suchen jetzt jemanden oder wir arbeiten uns an der Geschichte dieses Pärchens ab. Und das, finde ich, macht diese Podcast echt gut.
Ich glaube, mir ging es ein bisschen anders. Also ich fand es auch eine total tolle Recherche und einen spannenden Stoff. Und ich fand auch ganz viel von diesem historischen Kontext und auch die Recherche total faszinierend. Also ich hätte Ewigkeiten in dem Wohnzimmer von diesem Hobby-Nerd verbringen können, der da irgendwie die Funksignale abhört. Ich glaube, mir ging es genau so, dass ich an diesen Stellen, wo wir in die Weite gehen und plötzlich so von oben auf die Geschichte drauf gucken und den ganzen historischen Kontext sehen, dass ich da manchmal die Geschichte selbst fast so ein bisschen verloren habe. Und ja, da war ich dann manchmal ein bisschen lost. Also gleich in Folge 1 ging es mir so, dass die Anschlags, die ja auch namensgebenden ProtagonistInnen dieser Serie sind, ziemlich wenig vorkommen. Also dass wir sehr schnell in diese Weite gehen und sehr schnell sagen, dass hier ist alles sehr wichtig, weil und dieser historische Kontext ist sehr wichtig. Und ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass mich die Geschichte ein bisschen mehr reinträgt.
Aber es ist ja auch ein Trick, oder Lea? Das ist, also so fühlte ich mich. Ich fühlte mich so ein bisschen, ja, übertrickt, wollte ich gerade sagen. Das Wort gibt es leider nicht. Aber sie können denen halt nicht nahe kommen, weil sie nichts über sie wissen.
Ja.
Und deshalb ist es, ich möchte den Podcast nicht zerreißen, weil auch viel daran gut gemacht ist.
Und es ist super schwierig, also wenn man ProtagonistInnen hat, über die man so wenig weiß.
Total, total. Aber das ist so, dann kann ich mich doch nicht immer diesen ewig gleichen True Crime Story Podcast Elementen aus dem Baukasten irgendwie mir nehmen. Oder dann muss ich den Baukasten doch auch mal schütteln. Und das ist so, ich hätte mir ein vernünftiges Textlektorat gewünscht. Also Sätze wie, aber fangen wir von vorne an. Oder in diesem Podcast werden wir dies, in diesem Podcast werden wir das. Kriege ich langsam die Krise. Und das ist auch gemein, wäre dieser Podcast vor 10 Jahren oder 5 rausgekommen. Und ich würde jetzt auch sagen, vielleicht habe ich diese Sätze auch selbst mal in einem Podcast platziert.
Absolut,
ich würde es nicht ausschließen. Aber ich habe mir das so überhört, weil es so effekthascheres True Crime-esque ist. Und dieses den Hörer auch immer ein bisschen nochmal ganz bewusst mit aufs Gleis setzen. Und das nervt mich. Ich hätte mir gewünscht, dass sie mir mehr zutrauen. Und ich finde auch dramaturgisch, einen Podcast anzufangen mit, wir klingeln irgendwo bei irgendwelchen Nachbarn. Das erinnert mich einfach ans Vorabendprogramm in der ARD. Wisst ihr, wenn irgendwas ist passiert und wir klingeln mal bei den Nachbarn und horchen mal, ob die was gesehen haben. Also das hat mich irgendwie total geärgert, weil nämlich, und da bin ich total bei dir, Mike, eigentlich diese Geschichte ist spannend, diese Anschlags, das ist toll und es hat auch wirklich, gibt's ganz viele tolle Momente und mir ging's auch so. Also dieser Moment, wo dieser Hobbyfunker diese Funksignale in Klaviermusik übersetzt und diese Schätze dieser Kurzwelle da so aufploppen, das ist irre. Es ist wirklich irre. Oder auch
diese Überrumpelungstaktik, ne, die sie ja immer versuchen. So, das ist, wir gehen jetzt einfach mal irgendwo hin und fragen mal nach. Und das nehmen wir euch aber auch die ganze Zeit mit. Das finde ich schon irgendwie reizvoll und toll, aber ich finde, das hätte dramaturgisch, hätte man das komplett schütteln müssen. Warum kommt so ein Wirecard-Moment, ja, auch Masalek, ne, irgendwie gibt es da Verbindungen oder, ne? Das kommt dann irgendwo in der 5. Folge oder so. Also das ist einfach, mir ist dieser Podcast irgendwie von den Füßen auf den Kopf gestellt. Und dann wirkt er mitunter dadurch auch ein bisschen random mitunter. Mhm. Und das nervt mich, weil der Stoff eigentlich das hergibt und sie haben so viele gute Ansätze. Aber irgendwie fehlt da ein Schritt in der Produktion, finde ich.
Ich habe da auch wieder bei diesem Podcast, auch, was du meintest, so, dass das so ein bisschen sehr vielleicht auch nach Schema F ist. Es gibt da so eine Sache, die ist mir irgendwie vor ein paar Monaten aufgefallen und seitdem kann ich es nicht mehr enthören. Ich höre das wirklich in fast jedem deutschen Storytelling-Podcast, gerade auch gern bei so True-Crime-Sachen. Und zwar, ich weiß nicht, soll ich es euch sagen? Weil ich glaube, es ist sowas, wenn man dann einmal drauf aufmerksam geworden, dann hört ihr das ab jetzt auch immer.
Ich will es unbedingt wissen.
Okay, also, meistens geht es dann so. Wir schreiben das Jahr 1976 und dann kommt psychedelische Rockmusik von, ich weiß nicht, Jimi Hendrix oder sowas. Und bei Die Anschlags war es, es ist das Jahr 1980 und dann Enjoy the Silence von Depeche Mode im Hintergrund. Und ich verstehe total gut, warum man das macht. Und eigentlich ist es auch nicht schlimm oder sowas, aber natürlich kann man die Leute mit Musik aus dieser Zeit total gut reinversetzen in diese Zeit. Aber es ist wirklich, es machen so viele ganz genau so. Und irgendwie dachte ich mittlerweile so, oh, ich kann es nicht mehr hören. Aber und auf der anderen Seite fällt mir auch nicht wahnsinnig viel Besseres
aber
ein.
Doch, Mike. Weil ich habe mir nämlich einen Satz, habe ich mir aufgeschrieben gestern, und der lautet: mehr Cleo-Wagen, weniger Bridge of Spies. Weißt du, also das ist so, ich meine, mit Cleo bei Netflix, da haben sie doch genau das geschafft, so einen Agenten-Thriller komplett anders zu erzählen, ne? So unerwartet, ne? Und das ist so, ich glaube, dass das geht. Und vielleicht müssen das dann auch nicht immer die Autoren so sehen, aber dann doch, oder ein Redakteur oder ein Dramaturg. Ich weiß nicht, an irgendeiner Ecke hatte ich das Gefühl, entweder ist was reinredigiert worden oder ich weiß auch nicht, irgendjemand hatte eine doofe Idee. Aber nee, ich fühle das auch, weil, und es ist, ich finde es schade.
Ja, ich fand auch hinten raus die Informationsdichte sehr hoch und hatte das Gefühl, diese Recherche ist zäh und es war dann auch beim Hören manchmal fast ein bisschen zäh. Und für mich liegt, glaube ich, das dramaturgische Hauptproblem darin, dass immer wenn ich meinen Protagonistinnen nicht so richtig nahe kommen kann, dann muss ich irgendwie anders Recherchespannung herstellen. Und das hat für mich nicht so ganz funktioniert. Also es gab da keine große Frage, deren Antwort ich mir am Ende erhofft habe. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich am Ende dieser 6 Folgen bei derselben These rauskomme, die ich am Anfang schon gehört habe, nämlich, dass diese Spione immer noch wichtig sind, dass es die immer noch gibt und dass deswegen des Ukraine-Kriegs jetzt alles noch wichtiger ist als vorher. Aber ich bin quasi weder an die ProtagonistInnen richtig rangekommen, noch hat sich mir irgendeine überraschende, verblüffende, interessante These sozusagen eröffnet im Laufe dieser 6 Folgen. Und da ging es mir dann auch so, dass ich das Gefühl hatte, 6 Folgen waren dann vielleicht auch ein bisschen zu viel für den Stoff.
Ich glaube auch irgendwann während Folge 3 oder so habe ich mir mal gedacht, was genau haben die eigentlich spioniert? Also was genau für Infos?
Ich auch.
Haben die nochmal
irgendwie Industriespionage,
abgriffen?
Oder? Nee, doch nicht.
Und das dachte ich dann in dem Moment so, das hätte ich vielleicht früher schon mal irgendwie auf der Platte haben müssen. Ja, wahrscheinlich, Lea, ist es so, wie du sagst, dass wenn man diese Protagonistin nicht hat und auch nicht so viel über sie weiß, das macht das Ganze natürlich echt wahnsinnig schwer.
Es gibt dann auch zu viel Abschaltimpulse. Ne? Also ich finde es auch gut, dass sie jetzt nicht versprochen haben, wie andere Podcasts das machen, dass man nicht so das Gefühl hatte, sie werden die dann schon noch treffen. Also ich ahnte schon, dass das nicht so ist. Aber es ist dann auch sehr lustig, wenn man dann nur noch so diesen Telefonklang hat. Niemand ist erreichbar und mit dieser Nummer. Überraschung. aber so, ne? Versuch alle ehrenwert. Deswegen fand ich es ja witzig, dass sie ja fast mit dieser Überrumpelungstaktik und dieser ganz offenen Recherche, wir zeigen euch jetzt jedes, in welchem Auto sitzen wir, wie sieht das Klingelschild aus, wo sind wir überall, das ist fast schon so ein bisschen ironischer Recherchemoment, auch hier oder da war. Aber ich hätte einfach so viele Abschaltimpulse gehabt. Also ich hätte nicht in die 2. Folge zum Beispiel reingeschaltet. Und es ist schade, weil die 4. oder 5. Folge fand ich dann zum Beispiel total gut. Also das ist schwierig und das lag dann vielleicht auch an den Cliffhangern. Und ich möchte aber zwei Sachen hervorheben, die ich sehr cool fand noch, weil wir wollen ihn ja jetzt nicht ganz zerreißen. Ich fand die Overvoices ganz, ganz toll gemacht. Also super tolle Stimmen, irgendwie klug gesetzt. Und ich musste sehr lachen über die Homeland-Anmutung im Score. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so gehört habt. Ich war großer Homeland-Fan. Und ich finde, den Score haben sie ein bisschen ähnlich gebaut. Und dadurch war man dann auch, musste ich lachen, Mike, weil du sagtest, wie macht man das, ne? Die Leute in eine Zeit zurückversetzen. Mhm. Und das hat mich halt sofort in dieses Agenten-Mysterium-Kalter-Krieg-Ding irgendwie so reingebracht. Einfach nur durch so eine Anlehnung an eine Idee von der Musik, die man schon von woanders kennt, aber nicht so auf die 12, dass man es unangenehm findet.
Wir sind uns, habe ich das Gefühl, alle so ein bisschen einig, wenn wir Plätze vergeben sollten für die drei Podcasts, die wir in dieser Folge besprochen haben. Telephobia läuft natürlich außer Konkurrenz.
Gott sei Dank.
Aber ich glaube, du hättest auch gute Chancen gehabt, auf jeden Fall ganz weit vorne zu landen. Aber wir haben Rumblestrip, wir haben die Anschlags und wir haben That Was Us. Lea, was wären deine Top 3? Wie wäre die Reihenfolge?
Ich muss natürlich meinen Favoriten verteidigen, mit Rumblestrip auf die 1 packen und überraschenderweise That Was Us auf die 2 und die Anschlags auf die 3.
Caroline, wie ist bei dir?
Schließe ich mich voll an.
Ja, ich glaube ich mich auch. Ja. So schön viel Einigkeit in einer Überpodcast-Folge. Das gibt's auch selten. Caroline, Lea, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart heute. Es hat viel Spaß gemacht.
Danke dir, Mike.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mir voll viel Spaß gemacht, mit euch zu reden.
Das war Über Podcast. Mein Name ist Mike Herbstreuth. Vielen Dank an das ganze Über Podcast-Team, an Christine Watti und Kai Sarabi, an Caroline Scher und natürlich auch an Lea Utz, dass sie heute dabei waren. Vielen Dank euch fürs Zuhören und mehr von Über Podcast findet ihr in der Deutschlandfunk-App. Macht's gut.